Lange nach Mitternacht, in einem Zimmer, in das allmählich winterliche Kälte kriecht, lehnt eine Gestalt am erloschenen Ofen und versinkt in Verzweiflung. Thomas Manns Novelle »Schwere Stunde« spielt in einer Dezembernacht des Jahres 1796 und die Gestalt, die Mann liebevoll und in besorgter Bewunderung skizziert, ist Friedrich Schiller. Der Dichter durchleidet in seinem Schreibzimmer in Jena die Qualen, die auch heute jeder kennt, der in einem kreativen Beruf arbeitet. Er ringt um zündende Ideen und treffende Worte, zweifelt an seiner Begabung und an dem, was er gerade zu Papier gebracht hat, fürchtet, an seinen eigenen hohen Ansprüchen zu scheitern.
Er blickte mit einem raschen und schmerzlich angestrengten Blinzeln hinüber zu dem Werk, von dem er geflohen war. Dieser Last, diesem Druck, dieser Gewissensqual, diesem Meer, das auszutrinken, dieser furchtbaren Aufgabe, die sein Stolz und sein Elend, sein Himmel und seine Verdammnis war. Es schleppte sich und stockte. Es stand. Schon wieder. Schon wieder.
Gerade dieser Moment der lähmenden Selbstzweifel, des drohenden Scheiterns, steckt für den Münchner Psychologen Wolfgang Schmidt-Bauer voller Symbolik. Deshalb zitiert er Thomas Manns Novelle als ein klassisches Beispiel in seinem Buch »Dranbleiben – Die gelassene Art, Ziele zu erreichen«. Wenn der Psychoanalytiker und Therapeut eine Diagnose über Schillers Seelenqualen stellen müsste, dann wohl, dass dem Dichter sein brennender Wunsch, Großes zu schaffen, im Wege steht. Man könnte auch sagen, er blockiert sich selbst mit seinem Perfektionismus. 200 Jahre nach Schiller ist die Vorstellung, Spitzenleistungen bringen zu müssen, vielen Menschen zum Problem geworden. Perfektionismus hat sich zu einer Krankheit unserer Zeit entwickelt, meint Wolfgang Schmidt-Bauer. Eine der Ursachen dafür sieht er im Narzissmus, einem übersteigerten Maß an Selbstliebe und Ich-Bezogenheit. In seinem Buch schreibt er,
»Die Fantasie, etwas Besonderes zu sein, die beste Leistung zu erbringen, ganz anders zu denken, zu fühlen, in den Urlaub zu reisen oder sein Sexualleben zu pflegen als der Durchschnitt, ist völlig normal. Sozusagen durchschnittlich. Ein wesentlicher Bestandteil der seelischen Ausrüstung des Menschen in der modernen Gesellschaft.«
Ich denke, es gehört zum primitiven Narzissmus, dem schlichten Selbstgefühl, mit dem Menschen auf die Welt kommen, dass sie eigentlich denken, das Leben müsste ganz einfach sein und es müsste alles ganz gut funktionieren und der Mensch kann alles und die Umwelt ist lieb und freundlich und macht alles für ihn. Und das ist natürlich eine Illusion und das Problem ist, wie gehe ich damit um, wenn sich diese Illusion nicht erfüllt? Also wie gehe ich mit den unausweichlichen Kränkungen um und kann ich mich in der Realität ansiedeln oder muss ich sozusagen hektisch nach einer Enttäuschung der nächsten Illusion hinterherjagen? Also die vorausgehende Fantasie als enttäuschend abzulegen, aber nicht die Enttäuschung durch Trauer zu verarbeiten, sondern ganz schnell die nächste Fantasie aufzubauen.
Es geht letztlich um Realitätsverlust. Darum, dass Menschen ihre Ideale und Möglichkeiten nicht mehr zur Deckung zu bringen verstehen. Dass sie sich nur noch gelten lassen, wenn ihre Leistungen fehlerfrei, makellos und herausragend gut geraten. An ihrem Streben nach Perfektion scheitern heute zahllose Menschen in Beruf und Privatleben. Ihr Perfektionismus kann sie in letzter Konsequenz sogar krank machen. David Burns, Psychiater an der Medizinischen Fakultät der University of Pennsylvania, schrieb schon Mitte der 80er Jahre in der Zeitschrift Psychologie heute,
»Unsere klinischen Untersuchungen lassen vermuten, dass Perfektionismus bei bestimmten Menschen eine der zentralen psychischen Ursachen für quälende Stimmungsschwankungen ist. Perfektionistische Menschen reagieren auf Versagen oder Unzulänglichkeit mit einem spontanen Verlust ihres Selbstwertgefühls. Nicht selten führt das zu Angstzuständen und schweren Depressionen.
Der Anspruch, perfekt zu sein, wird durch die Konsumgesellschaft massiv verstärkt, meint Wolfgang Schmidt-Bauer. Die Werbung spiegele uns auf allen Kanälen unablässig eine ideale, perfekte Welt vor und schüre unsere Fantasie, dass das Leben ein Kinderspiel sei. Den Blick für die Wirklichkeit und damit auch für die eigenen Grenzen und Möglichkeiten zu behalten, sei in den letzten Jahrzehnten immer schwieriger geworden. So die Diagnose des Psychologen. Wir lebten in einer Ablenkungsgesellschaft, meint er. Durch die tägliche Reizüberflutung und Überinformation gehe vielen Menschen der direkte Kontakt zu sich selbst, zu ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt ganz allgemein verloren. Der Psychoanalytiker und Autor spricht vom verzerrten Leben. Er zitiert einen Jugendforscher, nach dessen Untersuchungen Kinder heute ein Drittel mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen als in der Schule. Fernsehkinder könnten nur noch starke Reize konzentriert verfolgen, meint Schmidtbauer. Ihr praktischer Weltbezug und ihr Verhältnis zum eigenen Körper seien gestört. Sie sind unfähig geworden, Langeweile länger als ein paar Sekunden zu ertragen. Sie entwickeln sozusagen keine Muskulatur, die sie unangenehme Gefühle ertragen ließe. Sie haben kein Durchhaltevermögen.
Ich bin als Kind noch auf einem Bauernhof gewesen während des Krieges und in der Nachkriegszeit, wo es sozusagen praktisch keine Fremdenergie gab. Wo eigentlich das ganze Leben in so einem Rhythmus von körperlicher Arbeit bestimmt war, und den habe ich als Kind noch so mitgekriegt. Und ich kann also sozusagen aus meiner eigenen Biografie noch vergleichen, wie sich so eine Kindheit anfühlt im Vergleich mit so der Kindheit meiner eigenen Kinder, in der praktisch dieselbe Zeit, die Kinder in der damaligen Welt mit körperlicher Arbeit in so einem ständigen Kontakt mit der Realität verbracht haben, verbringen die Kinder heute damit, dass sie mit der Fernsteuerung vor einem Bildschirm sitzen und dann immer mit Knopfdruck, wenn irgendeine Realität ihnen nicht gefällt, also eine virtuelle Realität, dass sie dann eine andere herbeizaubern können. Und ich denke, dass das eigentlich diese Fähigkeit nun, an was dran zu bleiben, sich kontinuierlich zu entwickeln, sich auf die Realität zu beziehen, auch die Grenzen der Realität gut verarbeiten und akzeptieren zu können, dass so eine Umwelt diese Fähigkeit natürlich sehr schwächt, während eine andere Umwelt das sehr fördern könnte, und dass wir uns das klar machen müssen, um sozusagen nicht zu tief in so eine Beliebigkeit und so eine illusionäre Welt hineinzugeraten.
Wer den unmittelbaren Kontakt zur Wirklichkeit verliert, verliert auch den klaren Blick für das Machbare. Eine Arbeit zu Ende zu bringen, ohne sich selbst im Wege zu stehen oder sich zu überfordern, ist für Wolfgang Schmidtbauer letztlich eine Frage der Reife. Ein Kind traut sich noch alles zu. Es will die Welt erobern. Diese kindliche Größenfantasie, man könnte auch sagen, die dem Menschen angeborene Selbstüberschätzung, ist gut und wichtig, meint der Psychologe. Sie ist der Treibstoff für wohl jede originelle kreative Idee. Aber sie alleine genügt nicht. Sie muss ergänzt werden durch ein gesundes Maß an Selbstkritik und Wissen um die eigenen Grenzen, wie es Erwachsene im Laufe ihrer Lebenserfahrung sammeln. Erst wenn Größenfantasie und Selbstkritik im Gleichgewicht sind, kommt man in der Welt voran. Ist man, was die Arbeit, die Liebe und letztlich alle kreativen Prozesse angeht, wirklich erwachsen. Es geht dem Bayern, der in München zur Welt kam und in Passau aufwuchs, nicht um preußische Disziplin, um effiziente Arbeitsmethoden oder Konzentrationstechniken, wie sie in Dutzenden von Ratgebern und Lebenshilfebüchern angeboten werden. Ihm geht es genau besehen darum, auf eine seelisch gesunde Art zu arbeiten, um eine Haltung, die wir entwickeln müssen, so schreibt er, wenn wir die Gefahren der Moderne ernst nehmen. Er nennt es eine persönliche, menschliche Qualität, eigene Ziele zu erkennen, sie zu verfolgen und vor allem sie wiederzufinden, wenn wir sie für eine Weile losgelassen haben.
Den professionellen Künstler unterscheidet vom Amateur vielleicht noch mehr als das reine Talent die Geduld, mit der er sich Schritt für Schritt an sein Werk heranarbeitet. Amateure müssen schnell fertig werden. Ihnen ist der Eindruck des Gelingens sehr wichtig. Sie brauchen ihn, um ihren Mut nicht einzubüßen. Das Bild muss bis zum Abend fertig gemalt sein. Das ganze Buch ist schon im Kopf, das Musikstück wird gleich ganz gespielt. langsam, planmäßig, systematisch an etwas heranzugehen, gehört in den Kontext der Professionalität.
In seinem Jenaer Schreibzimmer, in das längst die Dezemberkälte eingezogen ist, grübelt der chronisch kranke Schiller lange nach Mitternacht über die Rolle des Schmerzes und des Leidens in seinem Leben und seiner Arbeit, die ihm beide nie leicht gefallen sind.
Das Talent selbst, war es nicht Schmerz? Und wenn das dort, das unselige Werk, ihn leiden machte, war es nicht in der Ordnung so und fast schon ein gutes Zeichen? Es hatte noch niemals gesprudelt. Und sein Misstrauen würde eigentlich erst beginnen, wenn es das täte. Nur bei Stümpern und Dilettanten sprudelte es. Bei den schnell Zufriedenen und Unwissenden, die nicht unter dem Druck und der Zucht des Talentes lebten. Denn das Talent ist nichts Leichtes, nichts Tändelndes. Es ist nicht ohne weiteres ein Können. In der Wurzel ist es ein Bedürfnis. Ein kritisches Wissen um das Ideal, eine Ungenügsamkeit, die sich ihr Können nicht ohne Qual erst schafft und steigert. Und den Größten, den Ungenügsamsten ist ihr Talent die schärfste Geißel.
Da steckt es, glaube ich, ganz drinnen, dass man Geduld haben muss, auch Geduld mit den eigenen Fehlern, mit den eigenen Schwächen, mit den Mängeln der eigenen Arbeit, um weiterzumachen und am Schluss doch noch etwas Ganzes zustande zu bringen. Und wenn dieses Ganze dann fertig ist, dann ist es oft wirklich gut, obwohl man während der Arbeit dran sehr oft das Gefühl hatte, es ist also bestenfalls was Durchschnittliches.
Ein Verbissener, der zu hart mit sich selbst ins Gericht geht, wenn die Arbeit nicht mehr fließen will, der versucht, Blockaden und Durchhänger mit eisernem Willen zu überwinden, verstärkt die Mühsal und Blockaden noch, meint Wolfgang Schmidbauer. Ehrgeiz und Leistungsdruck sind schlechte Ratgeber, wenn man kreativ sein will.
Wo es kein Loslassen mehr geben darf, ist echtes Dranbleiben auch nicht mehr möglich. Das Kleben an der Aufgabe weckt einen Widerstand gegen sie. Der führt dazu, dass der Betroffene immer mehr Kraft verbraucht, um seine inneren Hemmungen niederzukämpfen und immer weniger Energie zur Verfügung hat, um sein Ziel zu erreichen.
Ich denke, das ist ja in vielen komplexen Situationen so. Ist übrigens in der Erotik ja ganz genauso, dass jemand, der unbedingt um jeden Preis in sich selbst erotische Gefühle finden will oder sexuelle Erregung finden will, meistens nicht funktioniert. Das, denke ich, hängt damit zusammen, dass unsere psychische Konstruktion halt ziemlich kompliziert ist und dass dieser bewusste Wille, der manche Dinge ja gut steuern kann, wenn es um ganzheitliche Vorgänge geht und die Kreativität und auch die Erotik sind ganzheitliche Vorgänge, dass der dann eigentlich sich bescheiden muss. Er kann zum Beispiel nur eine günstige Szene schaffen, wo Kreativität entsteht, aber er kann die Kreativität nicht erzwingen. Und wenn die Kreativität heute nicht kommt, dann ist sozusagen der Wille am besten bedient und die vernünftige Einsicht, das zu akzeptieren. Und wenn man das dann loslassen kann, dass es heute halt nicht funktioniert, dass man dann sagt, na, es wird schon irgendwann anders wieder funktionieren, dass man dann sich sehr viel an Destruktivem ersparen kann und dann eben auch vieles ohne Druck und entspannt machen kann.
Es ist ein Paradox. Die Kunst des Dranbleibens hängt eng mit der Kunst des Loslassens zusammen. Kreatives Chaos und vorausschauende Planung müssen sich in der Arbeit miteinander verbinden.
Ohne Triebe, Sinnlichkeit, ohne Freiräume für das Unerwartete, Unangepasste, Ungeregelte wird das Dranbleiben leer, eine Anpassungshülse. Ohne Disziplin und vernünftige Kontrolle ist es chaotisch und potenziell destruktiv. Kreativität ohne Halt verzettelt sich und stiftet Verwirrung. Halt ohne Spielraum für Kreativität lässt Menschen erstarren und macht sie auf lange Sicht depressiv.
In seinem Buch Dranbleiben, die gelassene Art, Ziele zu erreichen, entwirft Wolfgang Schmidbauer das Psychogramm des Aufschiebers, einer besonderen Spezies des Perfektionisten, der letztlich aus Angst vor dem Scheitern nicht dranbleiben kann. Aufschieber sind Menschen, die die Abschlussarbeit, das Meisterstück oder die Einreichung für einen Wettbewerb so lange hinauszögern, bis es zu spät ist. Oder sie das Werk unter irrwitzigem Zeitdruck und vollständiger Verausgabung rund um die Uhr aus dem Boden stampfen müssen. Hinter dieser Art, sich selbst im Wege zu stehen, sieht Wolfgang Schmidbauer tief sitzende Zweifel an der eigenen Person und der eigenen Arbeit. Oft haben Menschen, die zum Aufschieben neigen, schon früh in ihrer Kindheit unter einem Mangel an Anerkennung gelitten, haben sich nicht selbstverständlich um ihrer selbst willen angenommen gefühlt. Ihre Angst, nicht gut genug zu sein und deshalb nicht geliebt zu werden, versuchen sie durch besonders große Mühe zu kompensieren. Sie wollen um jeden Preis besser sein als alle anderen. Doch der hohe und immer höhere Anspruch an sich selbst kann für viele Menschen zu einer unüberwindlichen Mauer werden. Wolfgang Schmidbauer führt den in vielen Künsten hochbegabten Leonardo da Vinci als berühmtes Fallbeispiel an.
Leonardo vollendete nur ganz wenige seiner Arbeiten. Die Zahl rastloser, nach allen Bereichen der Kunst und der Wissenschaft greifender Entwürfe überwiegt bei weitem. Was er nach langen Vorarbeiten und in größten Bedenken dann doch ausführte, beeindruckte seine Zeitgenossen zutiefst und führte dazu, dass er eine der am meisten bewunderten Figuren der Kunstgeschichte ist. Immer wieder wurde Leonardos unendliches Zögern, seine Leidenschaft für Vorarbeiten und Vorbereitungen, für Modelle und Entwürfe beschrieben. Fast nichts, was er schuf, konnte seiner Kritik standhalten. Sein ungeheures Talent verhalf ihm dazu, im Kampf mit diesem ebenso ungeheuren Anspruch wenigstens einige wenige Werke zu vollenden.
Nicht jeder ist freilich ein Leonardo da Vinci. Und nicht jeder hat die herkulische Kraft, seinen Perfektionismus in Schach zu halten und trotzdem Großes zu leisten. Der amerikanische Psychiater David Burns zitierte in der Zeitschrift Psychologie heute einen perfektionistischen Akademiker, der ihm gegenüber zugab:
»Ich habe 3 Jahre an einem ausgezeichneten Fachaufsatz gearbeitet, den ich zu 99% als perfekt ansehen würde. Es war emotional absolut erschöpfend. In derselben Zeit hat ein Kollege 5 Fachaufsätze verfasst, von denen man jeden einzelnen zu 80% als perfekt bewerten könnte. Alles in allem brachte es dieser Kollege auf 400 Leistungseinheiten, 5 mal 80%, und ich lediglich auf 99. Obwohl keine seiner Leistungen besonders herausragend war, wurde ihm mehr Anerkennung entgegengebracht als mir.«
Das fruchtbarste Übungsfeld, perfektionistische Ansprüche fallen zu lassen und die Welt so anzunehmen, wie sie ist, sieht Wolfgang Schmidbauer in den Beziehungen zu anderen Menschen, zu Familienangehörigen, Freunden, Kollegen und vor allem zu Lebensgefährten. In der Freundschaft und der Liebe treu zu sein, zum anderen auch in schlechten Zeiten zu stehen, auch das hat für den Psychologen mit realistischer Weltsicht und Dranbleiben zu tun. Im Zusammenleben von Paaren geht es darum, meint er, den schmerzhaften Prozess der Desillusionierung nach dem ersten Verliebtsein gemeinsam und in Liebe zu bewältigen. Und auch da kommt vielen Menschen ihr Perfektionismus in die Quere.
Die größte Gefahr in Liebesbeziehungen ist, denke ich, der Impuls, die perfekte Beziehung alleine zu machen. Das heißt, der Partner stört eigentlich in dem Streben nach Perfektion. In extremen Fällen schaut es so aus, dass Menschen Liebesbeziehungen nur in der Fantasie wirklich zu Ende leben. Ich meine, in vielen Beziehungen, die reale Beziehungen sind, kann man das aber in etwas abgemilderten Form auch beobachten. Das sind dann zum Beispiel die Paare, die aneinander gebunden sind, die aber sich sehr intensiv mit Vorwürfen und Entwertungen behandeln, wo sozusagen jeder dem anderen unterstellt, dass er dran schuld ist, dass die Beziehung nicht die schöne, erfüllende Beziehung ist, die man sich eigentlich vorstellt. und wo ich dann auch nicht schuld dran bin, dass ich die nicht hab und auch eigentlich gar nichts damit zu tun habe, sondern derjenige, der das macht, das ist ja immer der Partner und der verhält sich unmöglich und der stört sozusagen den Traum und der erfüllt meine Bedürfnisse nicht und ich kann ja gar nichts dafür. Kann ich mir das erlauben oder muss ich einfach realistisch werden und sehen, ich habe nun diese Frau und die ist so und nur mit der komme ich weiter und deshalb muss ich mich dieser realen Partnerin zuwenden und mit ihr die Beziehung entwickeln. Und umgekehrt, denke ich, gilt es natürlich dasselbe für die Partnerin. Und wenn jeder dann sozusagen anfängt, seinen eigenen Beitrag an der Beziehung zu sehen und sozusagen an der Realität des Partners dran zu bleiben und sich nicht von ihr zu entfernen und dann dem Partner vorzuwerfen, dass er halt den Idealanspruch enttäuscht, dann kann die Beziehung sich wieder entwickeln und kann sich verbessern. Und das ist, denke ich, für alle Beteiligten oft auch ein sehr schönes Erlebnis.
Es gibt Momente im Leben, das hat der begeisterte Segler Wolfgang Schmidbauer unter anderem auf dem Wasser erlebt, wo sich das Dranbleiben wie von selbst ergibt, wo man sich im Fluss befindet, wie ein Boot, das sich bei starkem Wind ein Stück weit aus den Wellen erhebt und zu gleiten beginnt. Das ist die Art des Dranbleibens, die sich jeder wünscht und ersehnt, völlig eins zu sein mit dem, was man gerade tut, ohne auf die eigene Leistung oder ein erhofftes Ergebnis zu starren. Ein Aufgehen im Hier und Jetzt, absichtslos und selbstvergessen, wie es am stärksten in der Erotik spürbar ist. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Friedrich Schillers schwere Stunde noch vor dem Morgengrauen am Bett seiner Frau Charlotte ihr Ende findet. Er betrachtet ihr zartes, schlafendes Gesicht. Mein Weib, meine Geliebte. Er spürt seine große Liebe zu ihr und zugleich die Aufgabe, die ihm im Leben gestellt ist. Und er kehrt an den Schreibtisch zurück.
Er atmete auf. Seine Lippen schlossen sich fest. Er ergriff die Feder. Nicht grübeln. Er war zu tief, um grübeln zu dürfen. Nicht ins Chaos hinabsteigen, sich wenigstens nicht dort aufhalten, sondern aus dem Chaos, welches die Fülle ist, ans Licht emporheben, was fähig und reif ist, Form zu gewinnen. Nicht grübeln. Arbeiten, begrenzen, ausschalten, gestalten, fertig werden. Und es wurde fertig, das Leidenswerk. Es wurde vielleicht nicht gut, aber es wurde fertig. Und als es fertig war, siehe, da war es auch gut.
Nicht jeder hat das Glück, so glimpflich aus einer Schaffenskrise herauszufinden oder die Kraft, seinem Perfektionismus ins Auge zu blicken und ihn zu überwinden. Manche Autoren leiden jahrelang an Writer's Block, an Schreibhemmung oder verlieren ihre Schaffenskraft endgültig. Viele Menschen, die sich in kreativen Berufen überfordern, brennen aus und erkranken in der Folge an Seele und Körper. Wer seine Kreativität lange Zeit erhalten und zum Blühen bringen will, dem rät Wolfgang Schmidbauer, sie als kostbar zu erkennen und liebevoll und förderlich mit ihr umzugehen.
Was mir sehr hilft und ich denke oft auch den Klienten sehr hilft, das ist ja, dass man das auch mit Humor machen kann. Also dass es wichtig ist, diese Größenansprüche und diese Perfektionsfantasien nicht zu bekämpfen und irgendwie zu hoffen, dass man sie jemals besiegen kann, sondern sich eher darauf einzustellen, dass man versuchen kann, mit ihnen zu leben und die immer wieder anfallenden Selbstgefühlskrisen, bin ich gut genug, habe ich genügend Erfolg, kann ich meinen eigenen Ansprüchen genügen, die dann auch wieder sozusagen komisch zu finden und sie ironisch zu brechen. Weil wer sozusagen mit Verbissenheit gegen seinen Perfektionismus kämpft, der kommt dann am Schluss in die Pattsituation, dass er sich sagen muss, jetzt habe ich es doch immer noch nicht geschafft, meinen Perfektionismus perfekt abzulegen.